Meine Kinder. Oh doch. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, denn den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern natürlich auch für die ganze Welt. Im Kontext, Kapitel 1 hatte gesagt, in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja. Und das stimmt, wir sind alle Sünder. Ja, da ist keiner ohne Sünde, da ist keiner, der wirklich stark ist. Und du kannst beobachten, die mal einen guten Lauf haben und wirklich stark sind, die fallen sehr schnell, wenn sie nicht aufpassen. Und nicht vergessen, dass die Gnade Gottes die gerade aufhält. Ne? Weil dann schickt Gott halt eine Prüfung. Und Gott weiß, wie er uns gut prüfen kann, um uns zu halten, dass wir nicht stolz werden und arrogant, wie die Gott nicht haben. Und Paulus sagt hier, ihr seid Sünder und das braucht ihr auch nicht zu leugnen. Das ist Quatsch. Und ich habe viele Christen kennengelernt, die das leugnen, weil sie denken, dass Gott das erwartet. Die versuchen super heilig in der Gemeinschaft zu sein und in der Welt, ne? Super gerecht und unfehlbar, die sich so eine christliche Maske aufgesetzt haben, wo man denkt, wow, wer bin ich? Ich bin Lorch, ein Wurm, so heilig kann man gar nicht werden. Aber es ist halt alles nur Fassade. Ne? Und da ich das weiß, ist es wunderbar für mich, weil ich dann weiß, okay, ich bin gerade so, wie ich bin und das muss ich akzeptieren. Gott hat es akzeptiert. Auch Paulus sagt halt hier, aber das schreibe ich euch nicht, damit ihr sündigt. Ne? Sondern damit ihr einfach die Gnade erfahrt und mit der Gnade wachst zur Heiligkeit. Ja. Und für mich ist das gut, weil ich dann weiß, dass ich gnädig mit jedem sein kann, weil ich selber Gnade brauche. Ja. Das ist befreiend. Da kommt man in eine Gemeinschaft Gottes und man braucht sich nicht verstellen, sondern man ist, wer man ist. Ja. Und wir alle können beobachten über die Jahre jetzt schon so, wie Gott Menschen verändert. Ja. So wie er uns formt und uns heiligt und uns baut, so dass wir mehr und mehr ihm gleichen. Das ist wunderschön. Wir dürfen zusammenwachsen und niemand von uns kann den anderen richten. Ja. Aber heute spricht Johannes das Herz an und er sagt einmal, der Kontext, erstmal Christus kennenlernen und seine Gnade, und dass wir trotzdem, obwohl wir gerettet sind und von Neuem geboren, eine neue Schöpfung, ein ewiges Leben haben und Gnade vor Gott haben und der Zorn Gottes weg ist, sind wir trotzdem immer noch fähig zu sündigen. Ne? Aber jetzt kommt der zweite Punkt, wenn man die Erkenntnis hat von Christus und der Gnade von ihm und die Liebe, die dort herrscht im Himmel für uns, dass man dann halt nicht so weiterlebt und so weiter bleibt in diesem Trott, aus dem man kommt, vom alten Leben, sondern dass man strebt nach diesem Neuen, nach diesem Reinen und Guten und Herrlichen, weil es uns befreit. Und ich sehe das in mir selbst so in den Bereichen, die ich Gott gebe und wo ich mich befreit habe und befreie, da bin ich ruhiger und bin reicher. An den Dingen, an denen ich festhalte, die machen mich immer mehr krank und binden mich hier unten. Von daher gehört es dazu, zum Wachstum in Christus, dass man sich befreit, dass die Seele glücklich wird. Also ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand von euch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Und das ist eben diese Gnade. Christen kennengelernt, diese Gnade, die Gnade ausnutzen und sagen, ja, ich bin Sünder, sagt die Bibel, und also sündige ich. Ja. Und verharren in ihrer Schwachheit und in ihrer Sünde und kommen nicht voran. Ja. Zu denen werden wir noch später was lesen, was Johannes zu ihnen schreibt und wie er sie bezeichnet, aber nicht jetzt. Auch Paulus hat schon gesagt im Galaterbrief, die Gnade ist nicht da, um sie auszunutzen, sondern die Gnade ist gegeben als Zuchtmeister, um uns zu retten, um uns zu heilen. Ne? Und du kannst sehen, die Menschen in der Welt ohne Gott, und ich war 23 Jahre dabei, ohne Gott, streben vielleicht nach was Gutem. Da sind viele gute Menschen, die wirklich nett sind und wirklich das Gute suchen und die Welt besser machen wollen. Ne? Das ist ein wundervolles Herz und da kann man nur Ehre geben und die schätzen, weil das in so einer gefallenen Welt, in einer Welt, wo die Sünde herrscht, ist es Wahnsinn. Ne? Und viele von denen werden nicht gerettet, entscheiden sich nie für Christus, weil sie es nicht wollen, aber trotzdem suchen sie und streben nach Guten. Das ist ein wundervolles Herz erstmal. Ne? Aber es reicht halt nicht, um gerettet zu sein und hier Frucht zu bringen. Wir müssen Buße tun, sagt Christus. Das, was uns errettet, ist, dass wir bekennen, erstmal akzeptieren, dass wir falsch liegen und das zugeben und dann aber umdrehen und einen neuen Weg gehen, der richtig ist. Und das ist eine tägliche Entscheidung, sagt Jesus uns. Das tut weh und das brennt, das ist ein Selbststerben, sagt er. Nehmt euer Kreuz auf euch, sterbt euch täglich. Das ist ein Selbstverleugnen, ist eine Entscheidung gegen mich, für Christus und für meine Nächsten. Und das ist nicht einfach. Ja. Und ich kenne mein Leben mit Christus, wo ich unbußfertig war, weil ich schon bekannt habe und es mir leid tat oder ich es besser machen wollte, aber ich nicht bereit war, es auch besser zu tun. Und das führt zur Finsternis. Ja. Und da ist Schwäche und keine Hoffnung, kein Glück. Das ist keine Rettung und kein Neues. Sondern das Alte wird nur immer größer und stärker, bis einen überrannt und man nicht mehr raus kann. Christus hat uns aber zur Freiheit berufen und zu dieser Freiheit. Rauszukommen von der Sünde, rauszukommen von dem Alten, von dem Weltlichen und reinzukommen in dieses Ewige und das geht. Das wird auch Johannes noch, heute schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr, uns noch zeigen, diese Reifestufe im Glauben. Du kommst an, bist ein Baby und ein junger Mensch und dann wirst du zu einem jungen Mann und dann oder Frau und dann wirst du zu einem, wie steht's hier, zu einem Vater, also zu einem reifen Erwachsenen. Ja. Also lass uns nicht stehen bleiben, sondern lass uns schon mit Freude zum Thron der Gnade kommen und sagen, Herr, ich habe gesündigt, ich bin schwach, weiter geht's. Ne? Aber dann richtig, weil dann ist da Wachstum. Wir dürfen zurückkommen zu unserem Herrn. Und der Vers hier, wie manch andere werden, wird halt, Vers 2 wird halt missbraucht von manchen Sekten, dass Jesus für die ganze Welt der Sünde gestorben ist und somit ist jeder gerettet. Ja. Aber das ist hier logischerweise nicht gemeint, dafür haben wir viel zu viele Gegenverse. Ne? Wir müssen zum Kreuz kommen und wir müssen täglich zu Jesus kommen und sagen, Herr, behalt mich, nimm mich an und führe du mich. Mach du es besser. Und dann war es das auch. Warum sollte Gott das Gebet nicht erhören? Weil dafür ist er gestorben. Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir in ihn, Jesus, erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und in der Bibel, im Neuen Testament, kann ich nur zwei Gebote finden, die Jesus gegeben hat. Du sollst glauben, ist ein Gebot, und du sollst lieben. Und zwar deinen Nächsten und Gott wie dich selbst. Das zweite Gebot, das erste große, wichtige, zu lieben, fehlt natürlich ein Gebot vorher, sonst können wir nicht lieben, und das ist zu glauben. Zuerst kommt der Glaube, und durch den Glauben kommt dann die Praxis. Das Tun, ne? Und das Verändern. Also wenn du seine Gebote halten willst, dann konzentriere dich auf das Gebot, das alle Gebote erfüllt, und das ist die Liebe Gottes. Und das ist Gott wichtig. Und das muss uns auch wichtig sein, weil es Gott wichtig ist und weil er es befohlen hat. Lieb deinen Nächsten und liebe Gott wie dich selbst. Ja. Wer das nicht tut, verfehlt alles, wozu Christus überhaupt uns hier noch auf Erden hält. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir wirklich errettet sind, dass wir wirklich mit ihm sind, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Denn daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Johannes gibt ein paar Tipps. Und denkt immer dran, dieser Kontext 1, Vers 8. Wir sind alle Sünder und wer was anderes sagt, der lügt. Ne? Aber wir sollen trotzdem wachsen. Und das ist Johannes wichtig, der Gemeinde zu sagen, bleibt nicht stehen, sondern es geht voran. Ihr werdet nie groß genug sein. Du wirst nie weise genug sein, nie Glauben genug haben, nie reif genug sein, um zu sagen, jetzt setze ich mich hin und ruhe mich aus und mache die Füße hoch, ich bin vollkommen. Wenn du wirklich vollkommen in der Liebe bist, sagt ihr, dann hältst du wahrhaftig alles, was Jesus gehalten hat. Und da wir wissen, wir sind Sünder und sündigen immer, so werden wir hier nie vollkommen wahrhaftig in der Liebe sein, so wie Christus. Aber wir sollen es anstreben und das ist wichtig. Das ist das, was ich von meinen Kindern fordere. Ich fordere von ihnen nicht, dass sie sich so erwachsen benehmen wie ich, wie Dorit. Ja, ich weiß. Ich bleibe immer ein Kind, ne? Aber meine Frau ist da reifer und erwachsener als ich. Ne? Ich erwarte nicht von meinen Kindern, dass sie sich so reif und erwachsen benehmen wie Dorit oder wie ihr. Aber was ich von ihnen fordere, ist, dass sie sich bemühen, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen, nicht immer wieder das gleiche Dumme zu tun. Ne? Und ich versuche da gnädig zu sein und Gnade zu haben und Geduld. Und ich weiß, Kinder, denen erzählst du was und die sagen, hä? Und dann 5 Minuten später machen sie genau das gleiche wieder. Und du sagst ihnen wieder und für sie ist das erste Mal, dass sie das überhaupt hören. Ne? Und das läuft manchmal über Jahre in manchen Bereichen. Da braucht man Gnade und Geduld. Aber ich gucke meine Kinder an und oft denke ich halt das ist die Geduld, die Gott für mich aufbringt und zwar täglich. So viele Bereiche, die er immer und immer wieder anspricht, und ich sage, oh, ja, stimmt. Und dann glüht es, als ob es neu ist und brennt, und ich bemühe mich und hab's wieder vergessen innerhalb von einem Augenblick. Ne? Aber Gott spricht in unser Leben immer und immer wieder und oft oder meistens immer wieder nur das Gleiche. Und er ist geduldig, ein guter Vater. Ja. Ein guter Leiter, ein guter Ehemann. Weil er vollkommen liebt. Und darin möchte ich wachsen. Ich möchte so ein Vater werden, wie Gott mir Vater ist, und ich will so ein Ehemann werden, wie Jesus mir Ehemann ist. Wir haben ein wundervolles, vollkommenes Bild bekommen und ein Zeugnis bekommen, was wirklich vollkommen ist für unser Menschdasein hier. Ne? So vollkommen wie die Ehe, der Bund, den Gott gemacht hat zwischen uns, Mensch und Gott, so vollkommen sollte auch die Ehe hier auf Erden sein. Das schaffe ich nicht. Das schafft keiner, den ich kenne, aber das ist ein Bereich, wo ich hinwachsen kann und soll. Und auch tue, weil ich mich bemühe und weil wir nicht aufgeben. Sondern wir bemühen uns zu lieben. Das heißt, wir akzeptieren die Fehler und die Schwachheit des anderen und ziehen es trotzdem weiter durch. Unabhängig davon, ob der andere sich gerade gehen lässt oder nicht. Liebe bedeutet zu verzichten auf sich selbst. Liebe bedeutet, dass ich sage, selbst wenn meine Frau gerade sich nicht anstrengt, ich tue es trotzdem, weil ich sie lieben will. Ja, und genauso umgedreht. Das produziert gute Früchte auch in unserem Nächsten. Ja. Und so ist es auch zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind, so ist es zwischen der Gemeinde, in der Gemeinde die Beziehung, so ist es in der Beziehung mit unserem Nächsten außerhalb, ob gläubig oder nicht gläubig, so ist es in der Beziehung zwischen Mensch und unserem Gott. Wenn du wirklich Gott liebst, dann gibst du ihm alles, selbst wenn du manchmal nichts hörst. Und du wirst was hören daraus. Aus der Liebe kommen immer gute Früchte. Aus der Liebe wird niemals eine schlechte Frucht kommen. Aber manchmal wissen wir, was wir sehen, das ernten wir. Und wenn wir Gutes sehen, dann muss man warten, manchmal, bis man die Ernte hat. Und manche Ehen habe ich schon hier erlebt. Zum Beispiel, ne, die eine, die hat sich 40 Jahre, musste sie sich investieren in ihren Mann, der nicht errettet war. 40 Jahre lang gebetet und gebittet. Und nach 40 Jahren hat er sich dann bekehrt. Das war ein ständiges Sehen und ein ständiges Warten und wahrscheinlich auch ein ständiges Aufgeben mal wieder. Ne? Das passiert ja doch nicht. Aber nach 40 Jahren ist es passiert. Ne? Und manche Sachen, für die wir bitten, die passieren sofort. Boom. Ne? Wir lieben Menschen praktisch, indem wir uns aufgeben, irgendwas geben und sofort sehen wir Frucht. Also wer kann ermessen, was sich lohnt und was nicht? Ne? Was wir wissen können, ist, sehe die Liebe aus und du wirst gute Früchte ernten. Und manches braucht halt Zeit. Manches ist Gnade und sofort erhältlich und macht satt. Ne? Aber was wichtig ist und was Johannes hier den Gemeinden sagt, den Jüngern Jesus sagt, ist, Leute, vergesst das nicht so. Passt auf, dass ihr in der Liebe wächst. Weil ansonsten außerhalb der Liebe ist nur das Gegenteil von Liebe und da kommen keine guten Früchte raus. Und ich habe oft in meinem Bereich gesehen, wo Gott reinspricht und sagt, Stefan, das war verschwendete Zeit. Was erwartest du für Frucht aus dem, was du gesät hast? Ja. Und da hat er recht. Im Endeffekt hat es mich dazu gebracht, dass ich wieder zerbrochen vor Gott lag und gesagt habe, ich mache wieder einen Neuanfang. Ja. Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Wieder Vers 8, ich bin ein Sünder, ich bin ein Mensch und Gott weiß das. Ich komme nicht zum Glauben und Gott erwartet, ich bin Paulus und ziehe durch und brenne durch so und Millionen müssen sich da bekehren und ich bin Superchrist, so ein, ne? Ich komme zum Glauben und bin Stefan, der Freak, der ich war, bevor ich zu Jesus kam. Der total kaputte, seelisch instabile Typ, so ein, der da verletzt hat und der verletzt wurde, so ein, der da sein Paket anschleppt. So werde ich errettet und so komme ich ins neue Leben rein. Aber über die Jahre, wenn ich rückblickend gucke, Gott macht was Wundervolles. Und er baut Stück für Stück und heilt auch Stück für Stück und gibt auch in Bereiche Gnade, wo ich immer bitter und sauer war und wütend auf Menschen, ne, wo ich verletzt wurde. Gott macht was Neues und es dauert. Und wenn Gott so viel Zeit hat und mit mir, dann warum sollte ich mir dann mich dann unter Druck setzen? Das Wichtige ist, auf unsere Herzen zu achten, sagt Jesus. Und wenn unser Herz schreit, Herr, ich will dich und ich will verändert werden, ich will dir gefallen und will lieben, so, was sollte ich ihm mehr geben können in dem Moment? Weil ich bin gerade nicht mehr, als ich bin, als Christus aus mir gemacht hat. Also das Einzige, was wir Menschen Gott wirklich geben können, unser Wille, mehr zu geben und mehr zu sein in ihm. Wenn der Wille da ist und der Wunsch, dann kommt auch das Vollbringen, ja, bei Gottes Wirkenschaft. Und daran können wir auch für uns erkennen, für uns ist eine gute Prüfmaß, so ein Sinn, bin ich gerade in Christus oder nicht? Und ich kenne viele Christen, die sagen, ich bin im Heiligen Geist, ich bin in Christus, die ganze Zeit. Sie fluchen gerade und meckern und beleidigen Menschen und machen, zerstören ihre Ehe und betrügen ihre Ehe und machen sonst was, aber sagen, ich bin im Heiligen Geist, ich bin in Gott. So, ne? Weil es ihre Theologie ihnen so einredet. Aber die Bibel ist die beste Theologie, die wir haben. Ja. Und hier steht, wenn ich wirklich in ihm bin, dann liebe ich. Also, wenn sich alles gerade nur um mich dreht, armes Würstchen, ich arme, ich muss so viel tragen, ich muss so viel leisten, ich muss so viel verzichten, ich warte auf so viel und erreiche so wenig, dann gucke ich nur auf mich und dann bin ich nicht in Christus. Und das ist die Wahrheit. Und bin ich in Christus, dann ist mir das egal. Es ist mir nicht so eine Last. Es ist da und es bekümmert mich und es betrübt mich, ja, aber es ist mir nicht so eine Last. So dass es mich am Boden hält und mich unfähig macht, irgendwas Produktives zu tun. Es gibt eine geistliche Depression, so nenne ich das jetzt mal. Und das ist der Stolz und Egoismus, sich selbst mehr zu lieben, aber nicht in der Agape-Liebe, sondern in seiner eigenen fleischlichen Lust-Liebe. Und in dieser geistlichen Depression verharrt man an einem Punkt und bewegt sich nicht fort. Außer sich selber Lasten noch mehr drauf zu machen. So, es geht irgendwie nicht weiter mit Gott. Da ist man nicht in Christus, sondern in sich. Das tut uns nicht gut, wir merken das. Und das tut auch unserem Nächsten nicht gut, weil wir überhaupt nichts geben. Weil wir uns verstecken unter unserem Ort, wo wir uns hinlegen. Ne? Weil wir regungslos sind und uns überhaupt nicht fortbewegen. So, und wir sind einfach nur da und mehr nicht, verstecken dieses Licht, dieses wundervolle Licht und die Kraft, die Gott in uns gegeben hat im neuen Leben. So, und bejammern uns selbst, aber auf der gleichen Zeit sind wir damit zufrieden, weil wir nicht vorklettern aus diesem Bett und uns wieder rausbewegen, ne? Wo mehr Platz ist und frische Luft. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin in ihm, dann bin ich auch verpflichtet, so zu wandeln und zu denken und wie Christus. So. Und das ist ein zweiter Prüfstand. Wie sind meine Gedanken und wie ist mein Herz und meine Beweggründe? Bin ich wirklich immer komplett in Christus und ich nicht? Ne? Christus hat eine Frau angeguckt und hat keine Frau gesehen, sondern eine Seele, die Gott braucht. Ne? Das schaffe ich nicht auf Dauer. Christus hat irgendwas gesehen, was jemand anderes hatte, was er vielleicht gerne hätte, und er hat aber das nicht beneidet oder hat alles drumherum gesetzt und war unzufrieden, bis es hatte. So wie das Brot in der Wüste. Ja. Ich bin nicht Christus. Das merke ich hier an diesem Prüfbild. Und ich denke, dafür ist es auch gegeben, das zu lesen, zu sagen, nee, das, ich bin nicht vollkommen. So. Also brauche ich mich auch nicht verpflichtet gefühlen, alles zu tun, was Christus getan hat. Weil ich es nicht schaffe, weil ich nicht Christus bin. Aber was ich will, ist, dass ich irgendwann noch mehr tragen kann. Und das werde ich tun. Warum? Weil ich auf meinen Christus sehe, den alles möglich ist. So. Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm, Christus, und in euch, Christen. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht, das scheint schon. Das Gebot der Liebe durchzieht sich durchs Alte Testament und Jesus offenbart es ganz neu und laut und klar im Neuen Testament. Er bringt irgendwie Frische rein in dieses Gesetz. Er macht es lebendig und irgendwie verbildlicht er es für die Leute, dass sie sehen und erkennen, was Liebe ist. Ne? Wir lesen das Wort und wir erforschen das Wort und wir suchen ihn und wir erkennen und erfahren, was wirklich Liebe bedeutet und wie wundervoll das ist und wie befreiend für mich selbst. Ne? Wie befreiend es ist, mich aufzugeben und ihn aufzunehmen. So. Das ist ja nicht nur Punkte für meinen Nächsten, weil ich dem diene und für den bete, sondern das ist so befreiend für mich selber, weil es mich heilt und mich gesund macht und frei macht von all diesem Ballast, so ein, ne, der mich so müde macht und so traurig. So. In Christus haben wir ein neues Gebot bekommen, das trotzdem schon immer da war. Aber was neu ist, ist Christus in uns. Denn Jesus sagt, wer von neuem geboren wird und an mich glaubt und mich annimmt als den Herrn, der stirbt. Und dann wird er von neuem geboren im Geist. Und der Heilige Geist wohnt in euch, in euren Herzen, um euch zu trösten, euch zu leiten und euch zu lernen. Ne? So. Und auf einmal ist Licht da in dieser dunklen Welt seit Christus. Und das ist das Schöne, wir sind das Licht, sagt das Neue Testament. Ne? Von daher ist es so wichtig, dass wir das anerkennen. Und das ist Glaube. Du kannst es verleugnen, indem du entweder auf deine Schwachheit guckst und sagst so ein, ja, ich bin nur schwach, ich bin nur ein Mensch, ich bin unwürdig, dann bist du dunkel und bewegst dich in der Finsternis, weil du Christus nicht rauslässt, der ja in dir wohnt, ob du ein Baby bist oder ein Vater im Glauben. Ne? Du zeigst ihm nur dich, weil du nur dich siehst. Ne? Aus dem Mund kommt nur du, weil nur du dich hörst in deinem Kopf. So, anstatt diesen neuen Menschen sprechen zu lassen und reifen zu lassen. Ne? Und du kannst das Licht verdunkeln und nicht zeigen, indem du einfach kein Interesse hast zu wachsen. Ich bin errettet und es reicht. So. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Eine harte Aussage. Ne? Und ich glaube, er meint so, wie er es sagt. Ich kann ein super Christ sein. Ich kann dienen noch und nöcher, kann meinen Job aufgeben, kann in Missionen gehen, kann nur versuchen, Menschen zu retten und das Evangelium zu sagen, dort zu dienen und da zu dienen und auf alles zu verzichten an Luxus, das man so haben kann als Mensch. Meinetwegen muss ich mir meine Löcher im Wald graben, mein Geschäft zu machen, was auch immer. Du kannst dich selber total opfern und aufgeben und das Einzige an Unterhaltung ist die Bibel und das Gebet. Ne? So wie man sich so einen Superchristen vorstellt, jedenfalls in manchen Köpfen. So ein total abgeschirmt von der Welt, so ein. Aber das Problem ist, du kannst trotzdem absolute Dunkelheit sein. Wenn du nicht fähig bist, deinen Nächsten zu lieben, deinen Bruder zu lieben. Und ich kenne viele solche Menschen. Du fühlst dich nur gerichtet, weil du gerichtet bist. Ja. Natürlich kann ich es immer besser machen, aber da wird gefordert, dass ich es besser tue, was ich aber nicht kann, obwohl ich es will. Ja. Beziehungsweise kenne ich auch den Stolz in mir, wo ich andere richte und von ihnen mehr fordere, als sie gerade leisten können. Einfach nur, weil ich das erwarte und denke jetzt auch langsam auf. Ne? Und in dem Moment bin ich Dunkelheit. Ich wurde verletzt von meinen Brüdern und Schwestern noch und nöcher. Genauso wie ich Brüder und Schwestern verletzt habe, noch und nöcher. Durch Fettnäpfchen. Ne? Du sagst irgendwas und du kriegst es gar nicht mit, der andere ist total beleidigt. Weil es entweder total falsch ankam oder es einfach unüberlegt war. Ne? Du meinst es lustig, aber es war eigentlich nur gemein. Was auch immer. Ich will nicht wissen, wie oft ich meine Frau schon verletzt habe. Ne? Noch nie? Schon oft. Und oft nur, weil ich ein Trottel bin. Ne? Aber wenn ich zulasse, dass Hass und Wut in meinem Leben ist, dann diene ich Götzen, sagt Paulus. Wenn ich es nicht schaffe, meine Nächsten, noch nicht mal meine die erretteten Nächsten zu lieben, sondern bin nur am Richten und am Kritisieren und am Nörgeln und erwarte von mir, dass von ihnen für mich was so, dann bin ich nicht im Licht. Dann bin ich Finsternis, noch immer. Und wir haben das gesehen jetzt im Petrusbriefen, wie wichtig auch Apostel Petrus das war, dass er die Brüderliebe immer und immer wieder zentriert. Manchmal an Orten, wo sie überhaupt nicht hingehören. Da fällt ihnen einfach ein beim Schreiben, ja, und liebt eure Brüder. Das hatte mit dem Kontext gar nichts zu tun, aber packt es einfach rein, immer und immer wieder. Du kannst sehen, wie Christus das immer und wieder erwähnt, wie Paulus das als Zentrum mit hat, so diese liebt zuerst euch und dann die außerhalb der Gemeinde. Wenn du nicht fähig bist, deine eigene Familie zu lieben, wie willst du dann jemand anderes lieben? Was investierst du dich denn überhaupt in andere? Von daher bin ich froh, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir uns lieben. Jedenfalls zum Teil, mit Ausnahmen. Aber ansonsten akzeptieren wir uns und wir nehmen uns so, wie wir sind und wir können sehen, wie Christus wächst. Es ist Frieden und es ist Einheit da und jeder hat seine Aufgaben und seine Funktionen. Christus darf wachsen und er darf laut sein. Das ist gut so. So muss Familie sein. Ist doch klar, wir sind alles Klöpse und alle daneben. Wir sind alle ein bisschen dämlich in verschiedenen Bereichen. Ne? Irgendwo hat jeder von uns einen Punkt, der wirklich nervt. Das ist so. Ne? Ja, ich weiß, ich denke das von mir auch nicht. Aber ich weiß praktisch, dass es so ist. Ne? Durch meinen Nächsten. Und wenn es nur meine Frau ist. Und, ne? Jeder hat irgendwo. Wir sind alle einfach kompliziert. Wir müssen uns ertragen. So ist es in der Familie. So ist es in der Ehe. Und so ist es in der weltlichen, physischen Familie. Aber so ist es auch in der geistlichen Familie. Wir sind verschiedene Menschen. Das ist kompliziert. Ne? Auf Dauer. Und je mehr man jemanden kennenlernt, desto nerviger wird er zum Teil. Wenn man sich nicht konzentriert auf diese Liebe Gottes. Deswegen gehen auch so viele Beziehungen in Bruch oder so viele Ehen, weil das Zentrum nicht die Liebe ist. Das auf sich verzichten und den anderen zu lieben, egal ob es weh tat oder nicht, oder ob er recht hat oder nicht, sondern dem anderen mehr zu dienen als sich selbst, ne, weil die rosarote Brille vergeht und der Typ oder die Typin wird immer nerviger und dann irgendwann sagt man, ich liebe dich nicht mehr und ich ertrag dich nicht mehr, ich kann dich nicht mehr riechen, tschüss. Hat nicht funktioniert. Ja, warum? Weil das Zentrum eine ganz falsche war. Ja, und so ist auch eine Gemeinde, wir können nicht aufbauen auf Gefühle. Ich habe das auch bei Christen gesehen, in der geistlichen Beziehung mit Gott, ist fatal, wenn man zum Glauben kommt und man denkt, das Christentum, man muss diese Beziehung mit Gott auf Gefühlen aufbauen. Das funktioniert einfach nicht, weil man einfach, Gefühle kommen und gehen und verändern sich so schnell. Und manchmal ist überhaupt gar kein Gefühl da, oder? Ich habe Zeiten mit Gott, da fühle ich gar nichts. Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich fühle nicht, ich bin beschäftigt hier unten und müde und ne, lese Bibel und da kommt nichts. Ich bete und bin froh, wenn es dann zu Ende ist. Ich, ne, singe und ich komme nicht in diese Emotionen rein. Manchmal ist es, Gefühle sind einfach nicht wichtig. Gefühle sind wichtig, nicht falsch verstehen. Aber ich merke, dadurch, dass ich mich trotzdem hingebe und trotzdem mich gebe für meinen Nächsten, für meine Frau zum Beispiel, kommen die Gefühle auf einmal mehr und mehr. Ne? Dann gehen sie wieder, dann kommen andere Gefühle. So, aber dann sind nur die guten Gefühle da und irgendwie wächst die Beziehung immer mehr zusammen. Man liebt sich einfach, auch wenn man das nicht so fühlt. Es ist trotzdem so. Das ist Liebe. Gott sitzt auch nicht da auf seinem Thron, wie sich das manche Christen so vorstellen und sagt, ach mein kleines süßes Kindchen, kutschi, kutschi, kutschi. So, ne? So sitzt Gott nicht da, aber Gott liebt uns und das ist eine andere Liebe. Nicht Hollywood. Sondern es ist eine Entscheidung, die er trifft und er zieht es durch. Und es macht ihm Freude, das durchzuziehen. Also wenn du deinen Bruder hasst, dann bist du immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und der weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und das kann ich beobachten, wenn du nicht dich auf die Liebe konzentrierst, darauf, unabhängig von der Schwäche des anderen, dich hinzugeben und dem zu dienen, du bist blind. Du denkst, du tust das Richtige, du denkst, du bist gerecht, aber du bist total blind und tust genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich erwartet und sagt. Das Schlimme bei der Selbstgerechtigkeit ist, man wird nie zufrieden. Man ist nie zufrieden. Man ist nicht zufrieden mit sich, man ist nicht zufrieden mit jemand anderem. Man ist beziehungsunfähig, wenn du so willst. Man verstümmelt sich selber. Warum? Weil man blind ist und weil man einfach da allein nicht rauskommt. Und deswegen ist es noch wichtiger, wenn man das schon erkennt, dass man unfähig ist zu lieben, nur sich um sich dreht und da einfach nicht rauskommt. Wie schön ist da dann Vers 2 zu lesen? Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Oder Vers 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Dann schnell ab zu Jesus und sagen, oh, löse das Problem, mach das weg. Und da höre ich heute auf, obwohl ich mich auch gefreut habe auf Vers 12. Aber ach, das mache ich noch. Kommt. So, ich schreibe euch, ihr Kinder. Und jetzt kommen so drei Stufen, sage ich mal, die Johannes so sieht in der geistlichen Entwicklung. Ne? Durch Paulus haben wir noch eine vierte, Säugling, die nur Milch vertragen. Ne? So, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünde vergeben sind und um seines Namens willen. Und ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt nochmal, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und das habe ich auch beobachtet. Wenn du Leuten zusehen kannst beim Wachsen. Und auch mir zum Teil dass das schon irgendwie so ein Reifestadium ist und die Perspektive für Christus ändert sich und das ist nichts Schlimmes. Als ich vom Säugling zum Kind gewachsen bin, hat mich das noch ein bisschen erschreckt, aber es ging. Aber dann vom Kind zum jungen Mann, da hatte ich echt Probleme, diesen Übergang, das geistlich für mich irgendwie klar zu kriegen. Aber guck, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um Jesus Namen willen. Du kommst zum Glauben und du hörst Jesus und du nimmst Jesus an und du kapierst, mir ist vergeben. Und daran freust du dich und du bist in deiner Blubberblase, in deinem Geistlichen und du wächst und freust dich wie ein Kind und spielst in Christus und das Wort macht Spaß und bist wie im Sandkasten und buddelst deine Borgen und freust dich, weil Jesus dich wie im Garten Eden immer wieder besucht und ganz viel redet zu dir. Ja? Weil Kinder mehr Aufmerksamkeit brauchen und mehr Zuspruch, mehr reinreden ins Leben und ich muss zu Dorit weniger sagen, Dorit macht das bitte jetzt nicht, als zu meinen Kindern. Ne? Wäre schlimm, wenn es so wäre. Bei meinen Kindern muss ich ständig reinreden. Und das ist doch ganz normal. Und so kommst du zum Glauben und du erfährst ein ganz viel und ganz laut und ganz eine Menge Gott. Und du bist doch begeistert wie ein Kind, weil alles neu ist und du alles neu entdeckst. Und selbst knisterndes Papier macht da immer noch Spaß. So, ne? Und ein Stift, das da Farbe ist und das an der Wand geht. So, ne? Diese Begeisterung, alles, die Kleinigkeiten, die für uns so normal sind, weil wir das alles schon erlebt haben und durchdacht haben und erkannt haben. So, auch für Kinder, die das erstmal sehen, ist es einfach alles neu und schön und krass und gewaltig. Und, ne? So, und die Zeit kenne ich bei mir. Mit Christus. Ne? Eine wundervolle Zeit. Und die, die sehr viel Liebe bekommen haben und Gnade von Gott, die können auch in dieser Zeit wirklich schnell wachsen und Tiefe kriegen. Ne? Und zweite Mal mit dem Kind sagt er, wo ist es? In Vers, am Ende da, Vers 13. Und ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe einen Papa. Ich habe einen Vater. Ich habe jemanden, der mich wirklich. Ich habe Familie. Ich bin in der Familie jetzt. Mein Gott ist nicht mehr fremd, sondern Familie. So, ich bin akzeptiert und gewollt und gewünscht und erwartet. So, ist was Wundervolles. Von daher bete ich auch, dass Gott neue Leute zum Glauben bringt hier, die Kinder sind, weil diese geistliche Kindische, das erfüllt alle und das macht alles frisch und neu, weil man selber mitbegeistert ist. Ne? So, und wieder erinnert wird, wie schön es doch eigentlich ist. Dass auch diese Milch einfach was Herrliches ist, was einfach das Leben glücklich macht und fröhlich. Ne? Dann kommt es zu den jungen Männern. Auf einmal kommt die Pubertät und man wird erwachsen. Die Pubertät kann schwer sein. Ne? So, und du kommst. Du wirst aber ein junger Mann oder eine junge Frau, Entschuldigung. So. Und ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und als zweites sagt er, und ich schreibe euch, jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Eine neue Reifegrad. Du lernst zu widerstehen. Du hast Gottes Wort gehört und du hast es in deinem Herzen, du kannst es anwenden. Satan kommt und du bist nicht so leicht zu verführen, weil du sagst, nein, das ist nicht die Wahrheit. Punkt. Ja. Du bist stark im Verkündigen, stark im Ausleben, stark im Tun. Ja. Das kannst du sehen und das ist was Wundervolles. Man wird ein junger Erwachsener und man möchte dienen, man möchte was tun, man möchte aktiv sein, man ist aktiv, man ist eifrig für den Herrn unterwegs. Was Wundervolles. Ne? Das sind meistens dann die Diakonen und die, die alles machen, immer da sind und richtig Action geben. Das sind die, zu denen die Kinder kommen, um Fragen stellen und so weiter. Ne? Die ein Zeugnis sind für den Christus. Und das müssen wir lernen, dass es wirklich stimmt, dass man Sünde widerstehen kann. Und wir können jeder Sünde widerstehen, das ist Fakt. Ich muss nur Satan widerstehen und sagen, nein, mach ich nicht. Und dann flieht er, steht da. Das ist eine geistliche Wahrheit, die wir wirklich erfahren können. Und ja, als Kind sind viele Sachen nicht möglich. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du reifer wirst, weil du dich bemühst und wächst geistlich und dann wird es möglich. Und das ist so. Ja. Und natürlich bleiben wir trotzdem, Kapitel 1, Vers 8, immer Sünder und verfehlen immer mal wieder, wenn Prüfungen kommen. Oder Versuchung. Aber danach stehst du auf, putzt den Dreck ab und sagst, ah, nicht nochmal. Und dann gehst du sauber weiter. Und zwar wirklich sauber weiter. Ja. Dann kommt die Gleichverfügung nochmal und du sagst, nein, nicht nochmal. Tschüss. So. Und dann irgendwann wird man reif und man wird erwachsen und man wird fähig, andere zu tragen. Man wird Vater oder Mutter. Auch im Geistlichen. Ja. So. Und man kriegt ein Herz. Sich in andere zu investieren. Und man tut es auch. Und dann sagt er zu den Vätern, worauf ist ihr Glaube, ihre Sicht fixiert? Und ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und als zweites sagt er, und ihr Väter, weil ihr erkannt habt, wer von Anfang an ist. Am Ende bleibt die Gottesfurcht. Und wenn du eine geistliche Reife durch hast und du fähig bist, Angst zu tragen und ein Vater bist oder eine Mutter. Und du kannst es sehen bei Menschen, die wirklich reif sind und die andere tragen und fähig sind. Die sind nicht mehr so hin und her geworfen mit allen möglichen Problemchen und dies und das, sondern die sind fest. Warum? Weil sie in der Gottesfurcht gewachsen sind. Sie wissen, haben einfach über ihre Lebenszeit erfahren, so, ey, Gott ist mächtig, Gott ist, wer ist. Die müssen nicht mehr drüber nachdenken, ja, Gott ist für mich da, Gott ist immer da, Gott sorgt um meine Probleme und Gott sorgt für mich, ich brauche ihm Vertrauen, ich soll ihm vertrauen, ich kann ihm vertrauen, ich kann glauben, ich komme in den Himmel und, sondern für die ist einfach klar, wer Gott ist. Und sie laufen mit einem Gott, der wirklich da ist. Und sie wissen, der war von Anfang an da, bis zum Ende wird er da sein. So, und ich bin mittendrin unter ihm. Ruhig und stark und gelassen, egal was da kommt. Von daher, lasst uns nicht aufhören zu wachsen. So, egal wie weit wir auch sind gerade. So, und wachsen vor allem in der Liebe Gottes, denn nur dort ist wirklich die Vollkommenheit zu finden, die wir schon alle anstreben irgendwo. Christus. So. Lasst uns im Licht wandeln und nicht in der Finsternis. Amen. Ja, und ich danke für den Gottesdienst und, ja, und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, uns Wachstum zu schenken und Reife und nicht aufhörst, uns zu ermutigen und zu trösten, auch in unserer Schwachheit, ja, dass wir zu vollkommenen Reife kommen. Ja, du siehst, dass wir in unserer Phase, wo wir gerade sind und in unserer Stellung vor dir und anderen zu tun haben. Dass wir immer dazu lernen müssen, dass wir immer uns überwinden müssen, erkennen müssen, dass wir aber trotzdem immer wieder zu dem gleichen Punkt kommen, wenn du redest. Du bist da und du bist mit uns und für uns. Also möchte ich dich besser kennenlernen, sodass ich auch irgendwann so fest bin und einfach sagen kann, ja, Gott ist einfach da. Und er ist gut. Ja. Danke, dass du für uns bist und mit uns bist und dass unser Leben hier nicht darum geht, dir gleich zu sein, sondern Licht zu sein. Und ich danke dir, dass eine Beziehung mit dir dich gleicher macht, Stück für Stück. Wundervolle Früchte bringt und auch Freiheit in uns. Aber bitte benutze uns und ja, schenke uns auch mehr Kinder hier im Geist, die sich freuen zu wachsen und Frische bringen und uns erinnern immer wieder dran, wie wundervoll du doch bist. Und so wundervoll es doch ist, ein Vater zu nennen. Und ein Jesus, der für einen eintritt und für einen spricht. Amen. Amen.